Vorher hat es gleich funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch gleich. Ja, sehr gut. Wir wollen uns heute eine Begegnung anschauen, wo Jesus sich Zeit nimmt für einen Mann, der ihn aufsucht. Und bevor wir ins Thema dann einsteigen, möchte ich noch mit uns beten und euch bitten, wenn das möglich ist, euch nochmal zu erheben. Herr Jesus, danke, dass wir wissen dürfen, dass du hier in unserer Mitte bist. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, das lebendig ist und zu uns redet. Es ist ein Vorrecht, dein Wort weiterzugeben. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du mir hilfst, dein Wort in rechter Weise weiterzugeben. Ja, dass es auf fruchtbaren Boden fallen darf. Und du kennst die Herzen, du weißt um jeden Einzelnen, der heute da ist. Du weißt, wo jeder Einzelne steht vor dir. Ich bitte dich, dass du durch die Herzen berührst, durch dein Wort und durch dein Wort zu uns redest. Amen. Kann man das sehen oder ist ein bisschen zu hell hier vorne? Ja, kann man sehen, sehr gut. Ich möchte die ersten Verse als Einführung lesen aus Johannes Kapitel 3. Die Verse 1 und 2, Johannesevangelium, Verse 1 und 2 aus Kapitel 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Nikodemus, also ein Oberster der Juden, Pharisäer und Schriftgelehrter, Mitglied im Hohen Rat, ein hohes Tier, ein VIP, wie man das heute sagen würde, in der damaligen Gesellschaft. Er schleicht sich hier durch dunkle Gassen bei Nacht, schaut sich vielleicht immer wieder um, ob ihm auch niemand gefolgt ist. Und er trifft sich mit Jesus. Er sucht Jesus auf. Warum ist Nikodemus bei Nacht unterwegs? Warum führt er nicht mit Jesus ein Gespräch tagsüber? Weil Jesus war ja oft im Tempel, hat dort gelehrt, hat viele Wunder getan, Menschen geheilt. Und er war verfügbar, um Fragen zu beantworten und Gespräche zu führen. Warum also kommt Nikodemus zu so später Stunde hier zu Jesus? Ich weiß auch von keiner anderen Begebenheit, wo ein Mensch ganz bewusst, und uns das die Bibel auch sagt, bei Nacht zu Jesus kommt, um sich mit ihm zu unterhalten. Oft sind es Begegnungen, die entstehen oder Jesus ist unterwegs und Menschen kommen dann vorbei. Aber hier wurde ein Treffen arrangiert. Und Jesus trifft sich hier mit Nikodemus. Und die Frage ist, warum? Bei Nacht, wieso kommt Nikodemus bei Nacht und Nebel? Was hat er denn zu verbergen? Was ist denn sein Anliegen? Und warum kommt überhaupt zu Jesus? Was hat er denn für Fragen? Und in diesem Text, den wir uns anschauen wollen, gehen wir diesen ganzen Fragen, vor denen wir vielleicht stehen, auf den Grund. Die meisten von euch wissen, was Jesus getan hat und in welcher Zeit wir uns befinden. Aber ich möchte noch mal einen kurzen Rückblick machen. Das israelische Volk hat ungefähr 400 Jahre lang von Gott nichts mehr gehört. Der letzte Prophet hat vor ungefähr 400 Jahren geredet und Gott schweigt. Und das Volk Israel wusste, Gott wird einen Messias, einen Retter schicken, der das Volk befreien sollte, der Gottes Reich aufrichten sollte. Aber sie hatten keine Vorstellung, wie das vonstatten gehen soll. Und jetzt kommt Jesus und er stellt diesen Anspruch. Ja, wir müssen verstehen, dass Jesus diesen Anspruch gestellt hat, dass er, der Messias, der von Gott gesandte Retter, ist in Person. Er hat von sich selber gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und es wird viel geredet. Ja, es war das Gesprächsthema Nummer 1, denke ich, in der damaligen Gesellschaft, unter den Juden zumindest. Und sie haben sich gefragt, wer ist Jesus? Ist Jesus wirklich der Messias? Und die Obersten der Juden, also viele von den Obersten der Juden, zu denen auch Nikodemus gehört hatte, die haben Jesus abgelehnt. Die haben ihm nicht geglaubt. Sie haben ihm nachgesagt, er ist ein Hochstapler, ein Betrüger, ein Lügner oder sogar Schlimmeres, ein Dämon. Der Vollmacht kriegt von dem Obersten der Dämonen, um auch Dämonen auszutreiben. Und wer sich Jesus angeschlossen hat oder sich vielleicht mit ihm treffen wollte, der stand in der Gefahr, von diesem elitären Kreis ausgeschlossen zu werden. Und das hatte damals zur Folge, dass man aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurde. Und Nikodemus, er ist ein Teil von diesem Kreis. Er ist ein Lehrer des Volkes Israel. Er lehrt das Volk, gibt Gottes Wort weiter. Damals gab es das Alte Testament, so wie wir es heute haben. Er gibt das Wort Gottes weiter und er ist eigentlich ein Lehrer, ein Schriftgelehrter und möchte Gott dienen. Sollte meinen, dass auch die anderen Lehrer, Schriftgelehrten, Obersten dieses Ansinnen und dieses Herzensanliegen haben. Aber im weiteren Verlauf von der Geschichte, ihr wisst es, da zeigt sich auch immer mehr, was wirklich im Herzen von vielen dieser Leiter des Volkes Israels drinsteckt. Sie hatten Angst, ihre Macht zu verlieren, ihren Einfluss. Sie hatten ihren Reichtum vielleicht und ihr Ansehen vor dem Volk in Gefahr gesehen. Und deswegen haben sie Jesus abgelehnt. Und jeder, der sich Jesus angeschlossen hat, stand in der Gefahr, aus diesem Kreis ausgeschlossen zu werden. Also auch Nikodemus. Da ist nicht verwunderlich, dass er sich bei Nacht aufmacht und Jesus sucht, ein Gespräch sucht. Und man könnte jetzt hergehen, und oft sind wir geneigt als Menschen, das negativ zu betrachten und zu sagen, Mann, Nikodemus, was bist du für ein Feigling? Wieso gehst du nicht tagsüber zu Jesus? Wieso traust du dich nicht? Ist dir dein Ansehen der Person so viel wichtiger? Hast du deine Stellung im Hohen Rat und alles, was du dir gesellschaftlich aufgebaut hast, steht das so viel wichtiger, als vielleicht die Wahrheit zu finden? Man kann es aber auch andersrum sehen und sagen, hey, Nikodemus hat alles, was er hatte, aufs Spiel gesetzt, weil er wahrheitssuchend war. Man hat sich aufgemacht, um sich mit Jesus zu treffen. Er hat sich ja schon ein Stück weit in Gefahr begeben. Und er kommt mit seinen Fragen zu Jesus direkt, auch wenn er das abends macht, heimlich, ungesehen vor der Öffentlichkeit. Aber wir können genauso sagen, Nikodemus hat eigentlich Mut gezeigt. Und Nikodemus, er hat schon viel gehört von Jesus, gehört, was er gesagt hat, hat ihn beobachtet, hat mitgekriegt, welche Wunder er getan hat. Und er hat viele Fragen auf dem Herzen. Und er kommt jetzt direkt zu Jesus. Und das ist schon mein erster Punkt. Vielleicht geht es dir ähnlich. Und du bist dir selber noch gar nicht sicher, wer Jesus für dich persönlich ist. Dann habe ich einen Tipp für dich. Mach's wie Nikodemus und geh direkt zu Jesus. Frag ihn doch einfach direkt. Jesus, wer bist du? Zeig mir doch, wer du bist. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann hilf mir, dass ich das auch verstehen und erkennen kann. Gott hat uns sein Wort gegeben, die Bibel, und sein Wort ist lebendig. Und hier kannst du Jesus kennenlernen und begegnen. Jesus, Gott selber, spricht durch sein Wort in unser Leben. Du kannst Jesus begegnen, so wie Nikodemus hier in dieser Begebenheit Jesus persönlich begegnet ist. Und Gott hat uns wirklich viel zu sagen. Du musst sein Wort aber aufschlagen und drin lesen, dass du das alles erkennst. Dann lernst du Jesus kennen, dann lernst du den allmächtigen Schöpfer kennen, der dich und mich gemacht hat. Und wie ist das bei uns, die wir schon gläubig sind? Wie schnell sind wir dabei, abwertend und negativ zu denken, ja, der Nikodemus, so ein Feigling, so ein Angsthase. Aber wie sieht es denn bei uns persönlich aus, wenn es um Jesus geht, in unserem öffentlichen Leben? Unabhängig von der Gemeinde und von den geistlichen Veranstaltungen. Reden wir offen über unseren Glauben? Oder ist es uns vielleicht lieber, wenn davon keiner was mitbekommt? Weil sonst könnte man vielleicht den Status die Anerkennung im Job oder bei seinen Freunden verlieren. Nikodemus, wir lesen in späteren Begebenheiten noch von ihm, er bekennt sich dann zu Jesus öffentlich. Und ich denke, er ist gläubig geworden. Da seid ihr dann gefordert, das vielleicht nachzulesen und euch mit Nikodemus noch mehr zu beschäftigen. Aber ich möchte uns Mut machen, wir sollen ein Licht und ein Salz sein als Kinder Gottes, das auf Jesus hinweist. Wie sieht es denn bei uns aus mit unserem persönlichen Zeugnis? Lass dich ermutigen. Ob du bei Nacht zu Jesus kommst oder das dann am Tag machst, wichtig ist, dass du mit deinen Anliegen zu Jesus kommst. Wir lesen weiter in unserer Bibelstelle, wie Jesus auf diese Begegnung und darauf reagiert, was Nikodemus sagt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Nikodemus kommt eigentlich nicht mit einer wirklichen Frage zu Jesus. Er stellt eigentlich gar keine Frage, oder? Ist kein Fragezeichen, aber es ist schon eine versteckte Frage. Nikodemus, er sagt zu Jesus, Rabbi, also Lehrer, wir wissen, dass du, oder Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Das ist eigentlich eine Aussage. Wir wissen, dass das, was du tust, kannst du nur tun, weil Gott mit dir ist. Aber Nikodemus, er fragt sich so wie alle anderen auch, wie geht's denn jetzt weiter? Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, was passiert denn jetzt als nächstes? Wie sieht dieses Reich aus, das du aufbauen möchtest? Und die menschliche Sichtweise, verständlicherweise, war natürlich, dass sie damit gerechnet haben, dass Jesus sie von der Besatzungsmacht der Römer befreit und von allen Feinden Israels, dass das israelische Volk endlich den König als Anführer hat, der sie frei macht und dass das Reich Gottes sichtbar hier auf der Erde aufgebaut wird mit dem Messias, mit dem Retter, als König. Aber es sind so viele Fragen, so viel, was noch nicht klar ist. Ja, Jesus ist ja auch noch nicht, hat noch nicht seinen Auftrag ausgeführt. Und deswegen ist verständlich, dass Nikodemus so viele Fragen hat. Und er kommt zu Jesus und sagt, er zeigt ihm, ich glaube dir. Wir wissen, dass du eigentlich kein Dämon sein kannst oder ein Lügner oder ein Betrüger. Ich habe verstanden, dass das, was du sagst, es muss wahr sein, da ist mehr dran, weil niemand kann solche Zeichen tun, wie du tust, es sei denn, er kommt von Gott. Und es zeigt das Herz von Nikodemus, dass er ehrlich wahrheitssuchend war. Er möchte es verstehen. Und wie ist das bei uns? Das ist schon der zweite Punkt. Traust du dich erst gar nicht zu kommen zu Jesus und deine Fragen zu stellen, weil du schon eine vorgefertigte Meinung hast? So muss das doch sein, so habe ich das doch schon immer gehört. Oder so sagen das die Leute da draußen. Ich habe schon viel gehört von Jesus, was er getan hat. Tolle moralische Ansätze, aber mehr auch nicht. Wie gehst du damit um, über das, was du von Jesus gehört hast, so wie Nikodemus? Kommst du direkt und unvoreingenommen, stellst ehrlich deine Fragen? Oder kommst du erst gar nicht zu ihm, weil du schon deine Meinung hast? Ja, das kann man alles nicht glauben. In unserer aufgeklärten Gesellschaft, wir wissen doch Bescheid, es gibt doch eigentlich gar keinen Gott. Evolution, Urknall, das ist was für die Schwachen, der Glaube an die Bibel und an Jesus. Wer braucht schon Gott? Und am Ende sind es doch alles nur Ausreden, um sich der Verantwortung zu entziehen, die wir vor Gott haben und die Gott uns übertragen hat. Und auch wenn wir schon Kinder Gottes sind, ist der Tipp auch wichtig für uns. Wir sollten unvoreingenommen zu Jesus kommen mit unseren Fragen. Auch wenn wir schon lange im Glauben stehen und die Bibel kennen und das, was wir lesen, Glauben zu, verstanden zu haben, trotzdem ist wichtig, dass wir unvoreingenommen Gottes Wort lesen und zu ihm kommen mit unseren Fragen und auch bereit sind, uns korrigieren zu lassen. Manchmal sind die Ansichten, die wir haben und das, was wir uns vorstellen, wie Gott doch eigentlich handeln sollte, gar nicht richtig. Und oft verrennt man sich dann vielleicht in einem Schema, einer Struktur, die ungut, das ungut dann ist, für einen selber und für sein Umfeld. Unvoreingenommen zu Gott zu kommen und auf sein Wort zu vertrauen und ihm Glauben zu schenken, unabhängig von meiner persönlichen Meinung. Jesus erkennt natürlich die Erwartungshaltung der Menschen damals ihm gegenüber, was sie gedacht haben, wie das Reich Gottes aussehen sollte. Und er erklärt Nikodemus jetzt, was wirklich notwendig ist, um in dieses Reich Gottes zu kommen. Und auch das Reich Gottes war ja ein ganz anderes, als die Menschen damals erwartet haben. Jesus, er benutzt hier ein Bild, das wir kennen aus unserem Alltag. Ein ganz natürliches Bild. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Ja, hat er recht. Wie soll das denn funktionieren? Ja, Nikodemus hat eben das Menschliche, das Weltliche vor Augen, das, was wir auch oft vor Augen haben. Und er versteht wörtlich, was Jesus hier zu ihm zu sagen hat. Aber es hat eine tiefe geistliche Bedeutung. Wie soll das denn funktionieren? Neu geboren werden, zurück in den Bauch der Mutter? Nikodemus kapiert gar nichts mehr. Und oft bin ich genauso schwer von Begriff, wenn es um geistliche Dinge geht. Und auch hier wieder ein Punkt, den wir mitnehmen können, den du mitnehmen kannst. Egal, wie viel du verstanden hast vom Evangelium, du brauchst dich nicht zu schämen, mit deinen Fragen zu Jesus zu kommen. Egal, wie einfach dein Verständnis ist von Gottes Wort, du kannst mit allem zu ihm kommen, und zwar zu jeder Zeit. Jesus nimmt sich Zeit für Nikodemus, für diese Frage, die er hat, auf dem Herzen hat. Er nimmt sich Zeit für dieses Gespräch, weil er den Einzelnen sieht und sieht, wie wichtig es ist, sich die Zeit zu nehmen. Und die Fragen sind ihm nicht zuwider. Er möchte Nikodemus erklären, um was es wirklich geht. Und so kannst auch du so zu Jesus kommen, wie du bist, zu jeder Zeit. Er nimmt sich Zeit für dich. Und ich möchte mir für mich persönlich das auch einfach zu Herzen nehmen, mir Zeit zu nehmen für die Menschen mit ihren Fragen. Egal wie, vielleicht einfach oder unlogisch die Fragen manchmal klingen. Oder wie absurd vielleicht auch, sich Zeit nehmen für die Menschen mit ihren Fragen, die auf der Suche sind, die Wahrheit suchen sind. Und wenn man manche Dinge vielleicht mehrmals erklären muss oder immer wieder erklären darf, wir dürfen lernen von Jesus, der sich hier Zeit nimmt für Nikodemus. Und wir brauchen uns nicht zu schämen, mit unseren Fragen zu ihm zu kommen. Auch wenn die vielleicht für dich, wenn du das Gefühl hast, mit so einer Frage kann ich doch nicht zu Jesus kommen. Manchmal ist es auch sehr gut, wenn man sich jemand sucht, der im Glauben schon vielleicht eine Weile länger unterwegs ist, den man als Vorbild hat im Glauben, im Wandel, und kommt mit seinen Fragen vielleicht auch zu jemand, der einfach schon weiter ist im Glauben und fragt um einen weisen Rat mit Dingen, die einen beschäftigen, wo man nicht weiterkommt, wo man vielleicht geistig sich verrannt hat. Komm mit deinen Fragen zu Jesus, sag ihm deine Zweifel oder womit du zu kämpfen hast, sei aber auch bereit, eine Antwort zu akzeptieren, die dir persönlich vielleicht nicht gefällt. Ich weiß nicht, mit was für einer Antwort Nikodemus gerechnet hat, aber sicher nicht mit dem, was der Plan Gottes war. Das gilt auch für uns, dass wir bereit sind zu akzeptieren, welche Antwort wir von Gott bekommen aus seinem Wort. Und vielleicht nicht unsere eigenen Vorstellungen dann dem Wort Gottes überstülpen und sagen, das kann Gott doch so gar nicht gemeint haben. Natürlich muss man das Zeugnis der Schrift hier heranziehen und darf sich davon nicht lösen. Dafür hat Gott uns sein Wort gegeben, dass wir das prüfen, was wir verstehen. Aber das zu akzeptieren ist manchmal gar nicht so einfach, sich da drunter zu stellen. Und sich die Zeit zu nehmen für den Einzelnen und nicht zu beschäftigt zu sein mit Arbeiten, Hobbys oder was auch immer wir da für ein Programm heutzutage haben. Da kann jeder einfügen, so was er möchte. Wir leben in einer so viel beschäftigten Zeit und man kann sich beschäftigen von morgens bis abends mit guten Dingen oder nicht so guten Dingen. Aber lasst uns nicht vergessen, dass wir einen Auftrag haben hier auf der Erde. Wir sollen Salz und Licht sein. Und bei allem, was es zu tun gibt, die Menschen nicht aus den Augen zu verlieren, ist gar nicht so einfach. Zumindest mein Empfinden. Dass man oft zu beschäftigt ist und denkt, oh, das muss ich noch machen und da habe ich zu tun und eigentlich bin ich doch so viel beschäftigt. Und ja, es kann anstrengend sein, dann sich Zeit zu nehmen für Menschen und sich zu investieren. Aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass das Ewigkeitswert hat. Alles andere, was wir hier so tun, das ist vergänglich, hier auf der Erde. Aber Gottes Wort weiterzugeben, sich Zeit nehmen für Menschen und sich zu investieren in eine menschliche Seele, ist kostbarer als alles, was wir tun können. Das sehen wir auch, wenn wir Gott anschauen, wie viel Wert er in eine Seele hineingelegt hat. Davon möchte ich lernen, mir die Zeit nehmen für den Einzelnen, die Einzelne. Aber was soll das denn jetzt bedeuten mit der Wiedergeburt? Was meint Jesus? Und Jesus erklärt weiter, Vers 5 bis 9. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Denn der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Nikodemus hat nur noch mehr Fragezeichen, hat das Gefühl, er hat es immer noch nicht verstanden und ergriffen, was Jesus ihm hier zu sagen hat. Und Jesus, er verwendet wieder ein Bild, das wir verstehen können aus der Natur. Jesus spricht in Bildern. Jesus redet von einer völligen Erneuerung unseres Innersten, des Geistlichen. Eine völlig geistliche Erneuerung, weil wir geistlich tot sind. Es ist kein bleibendes Leben in uns. Deshalb müssen wir ja auch alle sterben. Und deshalb ist so wichtig, dass wir begreifen, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Es braucht eine Neuschöpfung von unserem Innersten. Und das Wasser, das Jesus hier gebraucht, das steht für mich ganz einfach für Reinigung. Wasser macht sauber und auch für das Leben. Wir brauchen Wasser, um zu leben. Und Jesus redet an einer anderen Stelle mal davon, dass er das lebendige Wasser für unseren Lebensdurst, nur er das lebendige Wasser geben kann. Dass wir ein für alle Mal, ja, dass unser Durst ein für alle Mal gestillt ist. Wir brauchen reinigendes Wasser, wir brauchen Reinigung und wir brauchen den Geist Gottes in uns. Und der Geist Gottes ist wie der Wind. So vergleicht ihn Jesus an der Stelle. Geheimnisvoll, unerklärlich, sein Wirken und Handeln ist das Handeln Gottes in unserem Leben. Und keiner kann dieses Wirken des Geistes Gottes in irgendein Schema pressen. Oder voraussagen, wie Gott wirkt. Wie man das vielleicht aus der Geschichte oft versucht hat, dass man gesagt hat, okay, so muss Gott handeln und wenn wir das und das tun, dann wird das schon funktionieren. Ich war mit unserem Sohn, habe ich eine Fahrradtour gemacht und wir waren haben kurz Pause gemacht an einem Kornfeld. Und es war schön hoch gewachsen und es ging wirklich ein ganz ordentlicher Wind. Und dieses Kornfeld, das hat sich von links nach rechts bewegt, von vorne nach hinten. Und es sah aus, wie wenn eine große Hand einfach undefinierbar über diese Ähren drüber streichen würde. Und wir haben genau darüber geredet, über dieses Bild, das so eindrücklich ist. Keiner kann sagen, wie sich der Wind weiter bewegt, wie das Kornfeld sich bewegen wird. Es ist nicht vorhersehbar, wie Gott wirkt. Und wie wir letzten Sonntag gehört haben, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Und das menschliche Denken, einmal mehr, das damals die Leute im Kopf hatten, wird komplett auf den Kopf gedreht. Es geht nicht um das Äußerliche, ein äußerliches Reich, sondern um innerliche Erneuerung, um eine wirkliche Neuschöpfung, um Wiedergeburt. Gott handelt nach seinem Willen und Wohlgefallen und das ist oft genauso, wie wir das nicht erwarten würden. Aber warum müssen wir denn jetzt neu geboren werden? Warum brauchen wir Reinigung und diese Neuschöpfung? Und wir finden das im ganzen Zeugnis der Schrift, dass wir ein großes Problem haben, dass wir Sünder sind. Dass es in unserem Alltag, in unserem Herzen, an allen Ecken und Enden krankt. Es gibt Streit und Zank. Und oftmals an solchen Tagen, wo man denkt, auch heute an einem Sonntag, wo man vielleicht auch einen Dienst hat in der Gemeinde, da läuft dann alles schief oder gibt es einfach irgendwelche kleinen Nicklichkeiten und Streitigkeiten und man steigt ins Auto und denkt, toll, so habe ich mir das jetzt vorgestellt, so habe ich mir das gewünscht, Zank noch mit den Kindern am Morgen. Aber es geht noch viel tiefer. Gottes Wort zeigt uns sehr deutlich auf, dass wir ein Problem haben, ein grundsätzliches Problem in unserem Herzen. Dass wir voller Sünde sind, gierig, Mobbing ist nicht nur ein Thema für Schüler und Studenten, sondern vielleicht auch Alltag in deinem Leben, bei der Arbeit, Drogen, Alkohol. Es gibt so viele Facetten, wo sich unsere sündige Natur zeigt, wo wir vielleicht viel zu viel Zeit wegwerfen im Gebrauch mit sozialen Medien und unseren Kindern schon zeigen, wie man sich darzustellen hat in der heutigen Welt, dass man jemand ist, dass man sich präsentiert in einem Licht, das überhaupt nicht der Realität entspricht. Ist interessant, gell, wenn man dann so Bilder sieht, manchmal von Menschen, die man persönlich kennt und denkt, ah, so kenne ich dich gar nicht. Ich habe ein ganz anderes Bild von dir. Aber schön, was man nicht alles machen kann, gell, mit so einem Handy und ein paar Filtern und wenn man dann so Stories teilt. Hauptsache, die anderen denken, Mann, was hat die oder der für ein tolles Leben? Und alles sind einfach nur Auswirkungen von unserer sündigen Natur, von unserem sündigen Herz, das auf der Suche ist nach Erfüllung, nach wirklicher Erfüllung. Und es geht noch viel weiter, wenn wir an die aktuellen Ereignisse denken und sogar bis hin zu Krieg und Mord. Und was es nicht so alles gibt in unserer Welt, ihr wisst es besser. Keiner kann vor Gottes Gerechtigkeit und vor seinem Gericht bestehen. Und Gott hält uns das vor Augen. Das ist wie ein Spiegel. Die 10 Gebote, vereinfacht hier niedergeschrieben, zeigen uns ganz deutlich, dass wir nicht gerecht sind vor Gott. Und wenn du sagst, du hast dich an das alles gehalten, und nichts von all dem getan, was da steht, herzlichen Glückwunsch, dann musst du aber wissen, dass Gott auch dein Herz und deine Gedanken kennt und dass es genauso zählt vor Gott. Und heute Morgen haben wir gelesen, wo wir das Mahl gefeiert haben und dran gedacht haben, wie schön das ist und wie wichtig und großartig, dass es geistliche Erneuerung gibt und eine Wiedergeburt. In Römer Kapitel 3, ich zitiere das nochmal, das so gut passt. Römer Kapitel 3, Abvers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. unser Geist in unserem Innern, der ist tot seit dem Sündenfall. Und wir brauchen diese geistliche Erneuerung. Und vielleicht ist das eine Wahrheit, die du schon verinnerlicht hast und das verstanden hast, aber es ist gar nicht schlecht, sich mal wieder neu damit zu beschäftigen. Die Auswirkungen, die sind vielfältig und die merken wir in unserem persönlichen Leben immer wieder. Und weil unser Geist tot ist und wir Sünder sind, muss Gott uns am Ende auch gerecht richten. Und das passiert, wenn wir gestorben sind. Das sagt die Bibel uns auch in Hebräer 9, Vers 27. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Gott ist heilig und gerecht und er kann nicht einfach Sünde ungestraft lassen. Das kann er nicht. Es würde seinem Wesen widersprechen. Und Gott kann sich nicht widersprechen in seinem Wesen. Und weil unser Geist tot ist und wir Sünder sind, brauchen wir geistliche Erneuerung, Reinigung, Wasser des Lebens und einen neuen Geist in unserem Innern. Und vielleicht geht es dir so, dass du auch schon viel von Jesus gehört hast, aber du den Schritt noch gar nicht gewagt hast, dich ganz Jesus anzuvertrauen. Und dann fühlt sich das oft so an, wie wenn diese Sünde uns fesselt und kettet. Bezeugt uns auch Gottes Wort. Jesus antwortete an einer anderen Begebenheit in Johannes: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wir sind Knechte. Und vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht, dass so einzelne Sünden dich einfach gefangen nehmen und du nicht loskommst, wie so eine Kette, die dich festhält. Wir sind gefangen, getrennt von Gott und gefesselt in Sünden und sind eigentlich in großer Not. Und es gibt nur einen Weg aus dem Schlamassel. Wir müssen neu geboren werden. Aber wie? Nikodemus hatte das damals auch noch nicht verstanden, also erklärt Jesus ihm diese Wiedergeburt und was notwendig ist, anhand von einem Beispiel aus dem Alten Testament. Nikodemus war ja ein Lehrer des Volkes Israel. Er kannte die Schriften, das Alte Testament war ihm bekannt. Und ich finde es klasse, wie Jesus ihm jetzt mit dem, was er eigentlich kennen sollte und wissen sollte, erklärt, was passiert. Verse 10 bis 21. Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Jesus zeigt Nikodemus hier einmal ganz deutlich, dass er auch als Lehrer Israels noch viel zu lernen hat. Er rügt ihn so ein bisschen wie: Du bist der Lehrer Israels und verstehst nicht, was ich dir hier zu sagen habe. Diese geistliche Sichtweise nicht. Und dann erklärt er ihm anhand von diesem Beispiel aus dem Alten Testament, was eigentlich notwendig ist. Kennt ihr dieses Bild oder die Begebenheit aus dem Alten Testament? Das Volk Israel ist unterwegs mit Mose und das Volk Israel murrt einmal mehr. Sie sind unzufrieden und wünschen sich wieder in Ägypten zurück zu sein, da wo die Fleischtöpfe sind und so weiter und so weiter. Ja, ihr kennt das alte Lied der Wüstenwanderung. Und Gott ist zornig über dieses Verhalten, über die Sünde, dieses Murren des Volkes gegenüber Gott. Und was macht Gott? Er schickt eine direkte Strafe. Seeraffschlangen oder feurige Schlangen, die im Lager sich dann ausbreiten, in diesem großen Zeltlager der Israeliten. Und die Schlangen, die beißen das Volk Israel. Und die, die gebissen werden, die sterben. Das Gift der Schlangen tötet den Menschen. Und die Israeliten, sie verstehen, sie erkennen, wir haben gesündigt. Es war falsch zu murren. Sie kommen zu Mose und bitten über Mose, rede doch mit Gott, dass er uns gnädig ist, dass er sich erbarmt über uns. Und Mose macht es als Stellvertreter, als Fürsprecher. Und Gott erhört das Gebet und sagt Mose, richte eine eherne Schlange auf, oder eine eiserne Schlange, mach dir so ein Feldzeichen und mach da diese Schlange hin und stell das auf. Und alle, die zu diesem Feldzeichen kommen, zu dieser aufgerichteten ehernen Schlange und diese Schlange anschauen, da wird das Gift unwirksam gemacht. Die müssen nicht sterben. Er richtet diese Schlange auf und das Volk Israel hat die Chance, gerettet zu werden von diesem tödlichen Gift. Die Strafe für ihre Sünde, für ihr Fehlverhalten, ist der direkte Tod durch das Gift der Schlange. Und die Strafe für unser Fehlverhalten, für das tödliche Gift der Sünde, das in uns drin wohnt, ist die ewige Trennung von Gott und eine ewige Strafe, getrennt von Gott in der Hölle. Und so wie die Menschen damals zu diesem Feldzeichen gekommen sind und das nur anschauen mussten und befreit waren von diesem Schlangengift, so redet Jesus jetzt zu Nikodemus von dem, was er tun wird. Er wurde von Gott zur Sünde gemacht. Und er wurde aufgerichtet an einem hölzernen Kreuz. Er wurde dort an dieses Kreuz geschlagen für deine und meine Schuld. Und wir lesen in dieser Stelle, das ist eine sehr bekannte Stelle und man vergisst manchmal, dass es im Zusammenhang steht mit Nikodemus, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und so wie damals alle, die von der Schlange gebissen wurden, gerettet wurden von diesem Gift, so verspricht uns Gott in seinem Wort, dem wir glauben dürfen, dass alle, die zu Jesus kommen und den Blick erheben an dieses Kreuz und glauben, dass Jesus für diese Schuld, diesen Schmutz und die zerstörerische Sünde bezahlt hat am Kreuz, die werden von Neuem geboren. Jesus wäscht uns rein durch sein kostbares Blut. Das ist die Reinigung durch Wasser. Und er schenkt uns diesen neuen Geist, den Geist Gottes in unser Innerstes. Und damit werden wir neu geboren. Wir sind eine neue Schöpfung. Wiedergeburt ist genau das, eine geistliche Erneuerung. Den alten Menschen ausgezogen, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Wie schön Jesus, Nikodemus, an diesem Bild schon zeigt, was er tun wird. Ich weiß nicht, ob er es verstehen konnte, weil es war ja noch nicht passiert. Ja, immer noch viele Fragen. Jesus ist dieser Stellvertreter geworden für dich und mich, für uns. Und er schafft die Sünde aus dem Weg. Und wenn du vielleicht noch gar nicht wiedergeboren bist, wenn du das in deinem Leben noch nicht erlebt hast, diese geistliche Wiedergeburt, dann lass dich einladen, zu ihm zu kommen, an dieses Kreuz zu schauen und zu glauben, dass er für deine Schuld bezahlt hat. Jesus ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden und er lebt. Er sitzt zu Rechten Gottes. Und er möchte alle, die wiedergeboren sind, führen und leiten durch seinen guten Heiligen Geist. Und wie wunderbar ist es zu wissen, dass alle, die das annehmen im Glauben, gerettet werden oder gerettet sind. Ich wünsche jedem, dass er das erleben darf in seinem Leben irgendwann, diese Wiedergeburt, dass Gottes Geist zu dir spricht, vielleicht heute Morgen. Und für uns, die wir schon wiedergeboren sind, darf es vielleicht eine neue Ermutigung sein, zu verstehen, wie schrecklich die Sünde ist und uns von Gott getrennt hat und wie herrlich es ist, ein Kind Gottes zu sein. Es gibt keine schönere und freimachendere Botschaft, von diesen Ketten der Sünden frei zu werden. Es gibt keine schönere Botschaft. Und eigentlich sollten wir die glücklichsten Menschen auf dieser Welt sein und das auch ausstrahlen. Manchmal mache ich das Gegenteil. Da sieht man mir das nicht an. Oder strahle ich das nicht aus, geht es mir schlecht, ich weiß es nicht, ich vergesse, wie glücklich ich mich eigentlich schätzen kann, meine Schuld dort am Kreuz abgegeben zu haben. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, ich danke dir für die Begegnung, die wir uns anschauen durften mit Nikodemus, wo du dir Zeit genommen hast, die Fragen von Nikodemus zu beantworten und wo wir so tiefe geistliche Wahrheiten entdecken können. Danke, dass wir dein Wort haben und ja verstehen können, was das zu bedeuten hat. Danke, dass du für uns zum Fluch geworden bist, dass du ans Kreuz gegangen bist, damit dieses Gift der Sünde ja unwirksam gemacht wird, das in uns drin ist, so wie damals beim Volk Israel. Danke, dass wir frei werden dürfen von Zwängen, dass du uns frei machst von Abhängigkeiten, die ungut sind. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, im Glauben zu wachsen, dass wir dein Wort unvoreingenommen lesen, dass wir bereit sind, uns korrigieren zu lassen, wo unsere Ansichten falsch sind. Ja, dass wir uns Zeit nehmen für die Menschen in unserem Umfeld, die du uns in den Weg stellst, dass wir Salz und Licht sind und mutig von dieser freimachenden und frohmachenden Botschaft weitersagen. Ja, dass die Menschen verstehen, dass wir von Neuem geboren werden müssen und dass nur durch den Glauben an dich wir wiedergeboren werden können. Schenk doch du uns diese Freude ins Herz auch für die neue Woche, ja, dass wir ermutigt sind, von dir weiterzusagen, weil wir frei sind von Schuld und Sünde, weil du den Weg frei gemacht hast und wir ewiges Leben haben dürfen in dir. Stärk du uns in unserem Glauben, festige unseren Glauben bei allem, was er uns ablenken möchte von dir auch in unserer Zeit, in unserer Welt. Ja, und alle, die dich noch nicht aufgenommen haben, die noch keine Wiedergeburt erlebt haben, ja, für die möchte ich bitten, dass sie ja dich erkennen, dass dein Geist und dein Wort ja die Herzen bewegen, ja, und dass Menschen ihr Leben dir übergeben und sich ganz in die Abhängigkeit, in deine Nachfolge begeben.